Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Designbüros sind wie jedes Unternehmen im ständigen Wandel begriffen. Aber wie managt man Wandel in einem Designbüro? Vor allem dann, wenn es um einen Generationenwechsel geht. Das ist eine sehr große Herausforderung. Sie braucht gute Konzepte, motivierte Talente und vor allem Geduld und Zeit. Willkommen im DDcast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Phoenix ist eines der prägendsten Designstudios in Deutschland. Phoenix hat sich schon oft erfolgreich neu erfunden, ganz im Sinne des Firmennamens. Der sagenhafte Vogel Phoenix ist ja laut der Legende auch einer, der aus der Asche auferstanden ist. Wie Phoenix aus der Asche, sagt man ja. Bei Phoenix Design gab es zwar keine Asche, aber unser heutiger Gast folgt dem Prinzip des Always Day One. Das heißt, dass man sich ständig, jeden Tag neu erfinden muss. Der Industriedesigner Andreas Diefenbach ist Managing Partner von Phoenix Studio Stuttgart. Er war immer im globalen Kontext unterwegs. Er hat für viele internationale Unternehmen Innovationsstrategien, Designsprachen und preisgekrönte Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Er hat bei Phoenix als Praktikant angefangen und ist dort seit 2009 in verschiedenen Positionen und Rollen tätig. Heute ist er einer von zwei Chefs und er engagiert sich in Beiräten und Verbänden. Franziska Warnke hat den Master of Science in Business Administration und den Bachelor of Arts in Design Management im Gepäck. Als ehemalige Mitarbeiterin hat sie bei Phoenix die Marken- und Unternehmenskommunikation verantwortet. Sie blickt auf eine inspirierende Zeit bei Phoenix zurück und ist seit März diesen Jahres nun als Projektmanagerin der Geschäftsstelle Kreativwirtschaft der Hessen-Agentur tätig. Mit den beiden spricht nun mein Kollege Georg-Christoph Bertsch.
Ja, wunderbar, sehr schön. Ich sitze hier der beiden Gästen gegenüber. Erstmal Andreas Diefenbach und Franziska Warnke, die hier angereist sind aus Wiesbaden, wenn ich es richtig verstehe, und aus Stuttgart.
Genau.
Ja, wie geht's euch denn?
Gut, es geht gut. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Es geht um Design, es geht um ein bisschen um uns. Habe mich sehr schon seit Tagen drauf gefreut.
Ja, ebenso. Ich hatte ja nicht so eine weite Anreise, gerade hergezogen wieder. Von daher, ja, alles gut.
Gut, dann fangen wir mal direkt an, weil Phoenix Design ist ja innerhalb der deutschen Designszene sowas wie, ich würde sagen, eine tragende Säule. Also es ist zumindest ein Household Name schon sehr lange. Und ich bin auch sehr froh, mit euch dann heute über dieses Thema Phoenix Design reden zu können, aber auch über Transformationen in ganz verschiedenen Hinsichten. Von daher ist es ein Thema, das eigentlich alles das, was wir im DDcast machen, betrifft. Design, Transformation, Zusammenarbeit, Organisation, aber eben auch, und das finde ich besonders schön, natürlich auch die gegenseitige Wertschätzung. Denn du, Franziska, bist ja gar nicht mehr bei Phoenix Design.
Das stimmt, ja.
Einmal Phoenix, immer Phoenix.
Ja, genau. Always a Firebird.
Okay. Andreas, du hast ja für die Literaturtipps in den Shownotes ein Buch mit dem folgenden Titel vorgeschlagen, nämlich Geben und Nehmen, warum Egoisten nicht immer gewinnen und hilfsbereite Menschen weiterkommen. Warum ist das so?
Ich glaube, ich habe viel aus diesem Buch gelernt, weil ich, glaube ich, von Natur aus schon einen gewissen Egoismus habe. Und ich glaube, im Design, auch im Industrial Design, gehört eine gewisse Autorenschaft immer so dazu. Und ich musste auch lernen, eben in Wir zu denken und nicht in Ich, weil nur so kann auch Unternehmen unserer Art funktionieren, auch in der Größe. Und das war einfach ein Buch, was mir sehr viel gegeben hat. Das war ein Geschenk in dem Stadium, wo ich halt beruflich hatte das Gefühl, dass ich mir weiterentwickeln sollte. Und deswegen dachte ich mir, ich sollte es einfach weitergeben, das Geschenk.
Das ist schön. Franzi, direkte Frage. Hast du Andreas als Egoist wahrgenommen?
Um Gottes Willen, nein. Ganz klar nicht. Ich finde es auch sehr passend, Andi, was du gerade schon gesagt hast, dass bei Phoenix ganz klar der Teamgedanke im Vordergrund steht und man auch das durch die Geschäftsführung oder jetzt gerade auch durch Andi sehr stark in den Vordergrund gestellt bekommt. Also man hat immer eigentlich einen Vertrauensvorschuss und Andi geht eigentlich immer davon aus, wir sind hier alle erwachsene Menschen und wir arbeiten zusammen und mach einfach erstmal, zeig erstmal. Ja.
Ihr habt ja bei Phoenix einen Generationswechsel hinter euch. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das ist eben auch eine im Allgemeinen die Katastrophensituation. Also viele mittelständische Betriebe sogar scheitern daran, verlieren ihren gesamten, sag mal so, Glaubwürdigkeitsvorschuss und verlieren eben auch sehr viele Mitarbeiter. Bei euch scheint es ja eben gut gelaufen zu sein oder gut zu laufen. Was hat bei euch da geklappt und warum hat das geklappt?
Also erstmal, auch Phoenix hat einige Anläufe gebraucht. Also die beiden Gründer, Andreas Haug und Tom Schöne, haben schon sehr früh erkannt, dass es langsam an der Zeit ist, zu schauen, wer könnte in die Rolle reinschlüpfen, das Unternehmen zu führen oder gar es auch Anteile zu erwerben. Es war immer schon das Ziel der beiden, dass wir frei bleiben sollten, dass es keine dritten Investoren geben sollten und optimalerweise, dass quasi aus dem Team, aus der Belegschaft, einige Leute sich identifizieren, die das, ich weiß nicht, die Fähigkeiten dazu hätten. Insofern, es gab verschiedene diverse Anläufe und mit mir und Yves, meinem Partner in Shanghai, war schon so ein bisschen eine der letzten Möglichkeiten, jemand das zu übergeben und zu schauen, ob es funktioniert. Aber du hast natürlich recht, das ist eine sehr kritische Situation, vor allem für unser Unternehmen, für unsere Größe ist natürlich es ist Menschengeschäft. Es gibt sehr viele vertrauensvolle Beziehungen und so weiter von Kunden, von Mitarbeitern. Und das ist natürlich eine sehr empfindliche Situation dann bei dieser Übergabe. Aber es war von langer Zeit geplant und wir sind da reingewachsen. Das war in meinem Fall zumindest sehr, sehr organisch.
Franzi, du warst ja in dieser ganzen Transformationsphase jetzt 3,5 Jahre bei genau. Phoenix. Ja. Was hast erstmal du mit diesem Transformationsprozess zu tun und wie läuft der ab?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal würde ich sagen, dass Phoenix, genau eigentlich als ich gekommen bin, mit dieser Transformation, die wahrscheinlich im Inneren schon vorher gestartet ist, angefangen hat, das auch wirklich nach außen tragen zu wollen. Wir kommen ja dann auch noch auf die ganze visuelle Transformation zu sprechen. Ja, aber was ganz klar war, als ich zu Phoenix gekommen bin, wurde schon mit einem Berater daran gearbeitet. Was ist denn eigentlich unser Kern? Was sind denn eigentlich unsere Werte? Was könnte ein Claim sein? In welche Richtung wollen wir uns auch stärker positionieren? Und das war ganz klar was, wo ich quasi reingefallen bin so ein bisschen, würde ich sagen, oder reingestartet bin. Und dann haben wir erstmal ganz klar daran gearbeitet, also wirklich an der Transformation im kulturellen und im Positionierungssinne. Und alles Weitere kam dann erst sehr viel später.
Die Leute bezeichnen sich ja heute als alles Mögliche. Du nennst dich sehr traditionell, aber ich finde es eben auch sehr spannend, einfach Produktdesigner. Du sagst, du bist ein Produktdesigner?
Industriedesigner, um es noch genauer zu sagen.
Industriedesigner, ja. Das ist eine sehr klare Positionierung. Und ich bin mir sicher, dass du damit auch einen gewissen Ethos verbindest, also wie ich dich kenne. Was tut ein Industriedesigner nicht?
Heiße Luft produzieren. Nee, es ist einfach, industriell hergestellte Produkte sind ein Versprechen. Es sind von langer Hand geplant, validiert. Es ist mir sehr viel Risiko behaftet für die Unternehmen, für die Investoren, in die Werkzeuge, in die Produktion, dann in die Vermarktung und so. Also es ist wirklich eigentlich eine sehr, sehr langfristige, nachhaltige Geschichte, was so die Denke angeht und Entscheidungswege dorthin. Insofern schwebt da immer eine gewisse Verbindlichkeit mit und zugleich eigentlich auch die Pflicht, auch naiv und offen Ideen zu kreieren, jung und frisch und wild zu sein. Und auf der anderen Seite ist es immer diese gewisse Verbindlichkeit zu dem, was dabei rauskommen sollte, dass es gut sein oder gut werden muss. Und auch lange, lange halten muss und lange anhalten am Markt und lange die Menschen beglücken und so weiter und so fort. Also es sind einfach so, das ist so die, ich würde sagen, das klassische Versprechen eines Industriedesigners.
Wenn man jetzt über Versprechen redet, wie visualisiert man, das ist wieder die visuelle Seite jetzt, auf die wir jetzt auch kommen, wie visualisiert ihr dieses Versprechen? Also wie kann ein Kunde, eine Kundin oder auch Mitarbeiter, das geht ja in beide Richtungen, das ist ja eine Human Resources Frage, das ist eine Akquise Frage, es ist eine Stakeholder Frage. Wie visualisiert ihr dieses Versprechen jetzt auch auf einer Design-Ebene? Also wie wird es dargestellt?
Also vielleicht von der Ästhetik her kommend haben wir zum Beispiel eine relativ klare Schrift gewählt, die einfach Klarheit auch so heißt und zugleich die Farbe Rot extrem benutzt in der ganzen Typografie. Also dieses Versprechen, diese Liebe zum Beruf, auch die Emotionen, die Magie mehr rauszuprägen, aber grafisch auf eine sehr klare und relativ klassische Art und Weise damit umzugehen. Nicht zu verspielt, aber auch nicht zu trocken. Und das ist die Abwägung gewesen, um einfach eine gewisse Visualität und Melodie und Charakter rauszuarbeiten. Wie soll sich das anfühlen? Welche Emotionen soll es wecken? Weil wir sind kein Startup. Phoenix existiert seit 87. Also es ist einfach ein relativ etabliertes Unternehmen, was halt auch eine gewisse Verbindlichkeit auch damit hat. Also es ist halt auch da ein Versprechen. Und zugleich wollten wir auch ein bisschen auch diesen Schritt wagen, jünger, frischer, offener zu sein, das Team mehr herauszuheben, die Menschen dahinter. Was sind das für Menschen? Nicht die Produkte, nur die Produkte, sondern die Menschen. Wie fühlt sich das an, ein Teil von uns zu sein? Wie fühlt sich das an, mit uns zusammenzuarbeiten? Dieses Gefühl wollten wir vermitteln.
Franziska, du, also wie fühlt sich das an, mit euch zusammenzuarbeiten oder auch mit Andreas zusammenzuarbeiten, mit diesem Unternehmen zusammenzuarbeiten? Du kannst es ja einerseits durch diese 3,5 Jahre von innen, aber mittlerweile eben auch von außen beurteilen, also durch deine neue Tätigkeit. Also wie fühlt sich das denn eben an, also mit Phoenix zusammenzuarbeiten?
Ja, es geht sehr, sehr viel um Teamarbeit. Es ist eine sehr warmherzige Zusammenarbeit und ein Thema vielleicht auch bei der CI jetzt, also bei der visuellen Transformation, was mir gerade noch ein bisschen gefehlt hat, war das Emotionale, was ja für uns auch noch ganz, ganz stark und ganz klar im Vordergrund stand und immer noch steht, nehme ich mal an. Ich denke, so viel hat sich jetzt in einem Monat noch nicht getan. Dieses visuelle Bild ist ganz stark geprägt von einer Emotionalität und von einer wirklichen Nähe, weil das, was Phoenix vorher, ich würde sagen, ein bisschen gefehlt hat. Also es war eine beispielsweise sehr viel kältere Bildsprache. Wir hatten die Teambilder als Beispiel in Schwarz-Weiß. Wir haben jetzt alles in Farbe und haben eine stärkere Nähe, einfach eine stärkere Emotionalität. Und ich denke, das drückt auch sehr gut und sehr viel treffender aus, was Phoenix eigentlich ist. Also wie wir vorher aussahen, es hat einfach nicht mehr zu der Transformation gepasst, die eben gerade kulturell auch stattgefunden hat.
Es ist ja, wenn man jetzt heute über Design redet, ist es ja im Grunde immer irgendeine Form von Co-Kreationsprozess. Also es gibt ja nicht sozusagen die Arbeit, du machst etwas, Blackbox, nach 4 Monaten lieferst du es ab und das war's, der Kunde zeichnet es ab und bezahlt. Das findet ja nicht statt.
Da kommen wir ein bisschen schon her. Also man muss schon sagen, dass sich das auch sehr gewandelt hat. Von dem Briefing und dann 2-3 Monate arbeiten, präsentieren und dann geht's weiter, sondern heute ist wirklich eine viel mehr auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden, mit den Co-Creation-Partnern. Phoenix ist nicht nur das, was man kennt, sondern auch viele, viele Partner sind im Hintergrund, die uns ergänzen, uns unterstützen mit Fähigkeiten und Erfahrungen, die wir nicht haben, weil die Projekte der Art, die wir heute gestalten und auch die zukünftig immer prägender sein werden, sind, wie gesagt, auch wiederum transformative Projekte, die einfach oft mit einer offenen Frage starten auf der Kundenseite. Was bedeutet Geld der Zukunft? Was bedeutet, wenn die Gesellschaft immer schlafloser wird, wie können wir einen besseren Schlaf gestalten? Ganz offene, teilweise philosophische, psychologische Fragen. Und da auf diesem abstrakten Level muss man dann wiederum viel miteinander sprechen, kneten, diskutieren, um eigentlich da irgendwo mal anzufangen, dem eine Gestalt, eine Identität zu geben.
Also die Frage, die du jetzt formuliert hast, ist ja, wie werden wir künftig schlafen, nicht wie sieht künftig ein Bett aus?
Ja. Wir fangen immer mit der Intention an. Also die Intention, wie sollen sich die Menschen fühlen? Was lösen wir für ein, auf welches Thema, auf welches Bedürfnis, auf welchen Wunsch, auf welche Sehnsucht, auf welche Problem zahlt es ein, dieser Gedanke? Und wir reden erstmal viel darüber drumherum und versuchen da uns klar zu werden und versuchen einfach das Produkt gar nicht beim Namen zu nennen, weil dann denken wir in diesem Namen. Dann ist es schon mal der erste limitierende Faktor, dass man dann an Einschlafhilfe denkt oder eine Lampe oder einem, keine Ahnung, einem Stuhl. Wenn es halt um einen Stuhl geht, dann ist es halt ein Stuhl. Dann wird es aber auch ein Stuhl. Und in dieser Dimension sind wir nicht. Also ich glaube, wenn man wirklich substanzielle Fortschritt gestalten möchte, muss man sich auch ein Stück weit auch von dem Bekannten trennen und auch da abstrakter denken. Und vielleicht wird es wieder ein Stuhl am Ende des Tages. Aber man hat die Reise sich erlaubt und ein paar Umwege genommen, und um zu der Erkenntnis zu kommen, dass der Stuhl weiterhin ein sehr, sehr gutes Produkt, also Gattung ist. Ja.
Es gibt ja auch eine sehr stark technologische Komponente bei euch. Also ihr wart eigentlich schon immer dafür bekannt, dass ihr viel mit Technologie arbeitet, mit Cutting Edge, also auch Maschinerie, wie auch immer, 3D-Druck, schon sehr früh dabei. Also welche Hardware oder welche Software, ist jetzt mal eine technische Frage auch, ist für dich momentan, also im Frühjahr 24, das, wo du so richtig dran arbeitest oder was dich so richtig beschäftigt? Also beide Seiten, die Hardware und die Software, wo ihr sagt, das ist jetzt für uns relevant, dass wir uns damit beschäftigen.
Also erstmal arbeiten wir für Unternehmen, die relativ technologischen Background haben. Also das hat immer eine gewisse Komplexität. Also wenn wir einen Stuhl gestalten, ist es ein Bürostuhl und kein Tafelstuhl beispielsweise. Und das erfordert einfach eine gewisse Komplexitätsbeherrschung in einem Prozess. Die Tools, die Werkzeuge, die wir nutzen, die haben sich eigentlich jetzt nicht so massiv geändert. Also was ich damit sagen will, eben, wir haben weiterhin eine riesige Modellbauwerkstatt. Also mehr denn je ist diese Abbildungsfähigkeit von, und zwar nicht gedruckt oder gefräst, sondern eigentlich handgemacht, schnell rausgeschnitzt, so wie, ich weiß nicht, Otto Eichhardt mal gesagt, ich fange halt einfach an und dann knete ich was, dann biege ich was um und das ist gut oder nicht, und dann verwerfe ich das, fange ich wieder neu an. Und wenn man so auf die Bilder schaut, wie er dann mit seinen Studenten oder seinen Kollegen da sitzt an einem großen Tisch und dann kneten sie und diskutieren sie und so weiter. Also ich glaube, vor allem in der Kombination mit künstlicher Intelligenz, und zwar statistisch, also quantitative Research und qualitative im Sinne von kreative Support bei der Reise, muss man, glaube ich, echt gucken, dass man kritisch bleibt und dass man halt auch wirklich Zusammenhänge erkennt, die nicht ganz so naheliegend sind. Und das hat viel auch mit Handwerk auch zu tun, weiterhin.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, also über die ganze Modellbauthematik, also vor allem wirklich auch also Prototyping mit Pappe und Holz, haben wir mit Konstantin Girtschitsch auch schon gesprochen, mit Alfredo Heberli, mit Stephen Burks, also mit Designautoren, Designern, die eben auch wie ihr im Grunde in dieser Interaktion mit dem Material arbeiten und gucken, weil es ist ja auch ein Objekt, das man später mal anfassen soll. Also es rein im Computer zu entwerfen, dann auszudrucken und zu sagen, okay, das ist jetzt das Werkzeug, das wäre mit Sicherheit kein Weg. Also von daher bin ich dir sehr dankbar für diese Bemerkung. Ich habe nochmal an Franziska jetzt, aber jetzt kann man mal ganz kurz auf das kommen, was du jetzt machst. Nachdem wir die ganze Zeit gesagt haben, okay, du bist nicht mehr bei Phoenix, und Andreas wollte dich aber unbedingt hier im Gespräch dabei haben. Also erstmal die Frage, was machst du konkret jetzt? Und zweitens auch eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht wie bei Andreas. Was ist für dich jetzt momentan in dem Jahr 2024 für die Designszene besonders wichtig?
Ja, also erstmal, um das große Geheimnis zu lüften.
Yes.
Ich bin jetzt tätig bei der hessischen Kreativwirtschaft, also bei der Hessenagentur, und für die Designszene besonders wichtig 2024. Was mir natürlich zuerst einfällt, wo wir jetzt hier auch gerade in Frankfurt sitzen, ist das World Design Capital und die Vorbereitung darauf auch natürlich. Aber ich komme natürlich auch nicht ganz drumrum, vom hessischen Kreativwirtschaftstag zu berichten, der jedes Jahr stattfindet und auch in diesem Jahr am 21. Juni stattfinden wird und glaube ich einfach sehr wichtig ist für die Vernetzung der Designszene, auch über Hessen hinaus. Finde ich, es braucht immer wieder Events und auch Netzwerke, die ganzen verschiedenen Netzwerke, die es ja gibt, kombinieren und zusammenbringen. Und das ist, glaube ich, was wir in der Kreativwirtschaft schaffen können.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es ist natürlich auch ganz spannend, dass du jetzt eben in so einem übergeordneten Kontext, an dem politischen, also wirtschaftspolitischen letztlich Kontext tätig bist, nachdem du eben in einer der bedeutendsten deutschen Designagenturen tätig warst. Andreas, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ich habe als Praktikant bei Tom Schönherr angefangen.
Naja gut, bei den beiden. Aber Tom Schönherr habe ich als erstes kennengelernt.
Ja, also ich meine, das ist ja ganz, ganz außergewöhnlich. Das möchte ich bei der Gelegenheit auch nochmal betonen, dass du wirklich sozusagen, man sagt ja von der Pike auf, aber als Praktikant in so ein Unternehmen einsteigst und dann viele Jahre später es eben als Chef, also Co-Chef, leitest. Wie bist du da aufgenommen worden oder wie bist du da aufgebaut worden von vornherein oder wie bist du zu dem geworden, der du bist in diesem Unternehmen? Das ist vielleicht eine der interessantesten Fragen überhaupt. Also wie können heute Kreativunternehmen ihre jungen High Potentials zu dem entwickeln, dass sie das dann mal übernehmen können, woran auch viele scheitern?
Also wir bei Phoenix gehen immer davon aus, dass die Leute, die bei uns sind, das Ziel könnte sein, dass sie eben den Laden übernehmen oder führen und so. Das ist immer einfach das Ziel. Also genauso wie mit Franzi. Klar, 3,5 Jahre warst du bei uns.
Und du hast mich direkt eingeladen sozusagen.
Aber du hast dich ja super entwickelt und das wäre genauso weitergegangen. Ich glaube, dass wir sehr stark an die Jugend glauben und auch immer besser erkennen, das Potenzial erkennen. Und zwar menschliches Potenzial, kulturelles Potenzial und natürlich auch den Biss, den kritischen Geist und so weiter. Also das ist einfach so da, die Menschen frühzeitig zu erkennen und sie zu fördern, den Raum zu bauen, den auch, sage ich mal, zu kommunizieren, aber dann auch freizulassen, auch aus dem Weg zu gehen. Das ist eigentlich so mein Traum oder das, was Zielbild oder so ein perfektes Bild, dass wir permanent uns eigentlich verwandeln, permanent besser werden. Und zwar mit Menschen zusammen, die bei uns schon sind, gar nicht so gucken, okay, was fehlt uns noch, wo sind wir schlecht, sondern einfach stärken, erkennen, Potenziale erkennen, dafür Räume bauen und vor allem an die Jugend glauben, an die jungen Menschen. Und man hat mir einfach sehr viel Freiraum gegeben, also speziell Tom Schönherr, viele Projekte als ich Praktikant war, Trainee, einfach komplett in Eigenverantwortung machen dürfen, alleine zum Kunden, alleine laufen und so. Es ist einfach viel Vertrauen da gewesen. Ja, und vielleicht haben sie schon irgendwie ein gewisses Potenzial sehr früh erkannt und einfach dann doch einige Jahre diese Räume permanent gebaut. Und das versuche ich halt auch auf jeden Fall. Das ist für mich ein bewahrenswertes Element. Das, was ich auf jeden Fall von den beiden Gründern definitiv mitnehme und weiter schütze und weiter bewahre.
Asien spielt bei euch ja eine ganz erhebliche Rolle. Du sagtest mir auch, dass du Naoto Fukasawa als eine Art Mentor empfindest. Und China ist für euch natürlich ein riesiger Markt. Ihr seid ja auch in China. Ich würde ganz gerne mal über Asien reden. Also welche Rolle spielt Asien als Raum, in dem auf eine bestimmte Art und Weise entworfen wird, sicherlich, aber eben auch dieser Markt und diese Art von Kunden?
Ja, Phoenix steht ja eigentlich für Erneuerung, ne? Wir gucken immer nach vorne, versuchen das. Und für uns ist einfach wichtig, dort zu sein, wo Erneuerung, wo viel passiert, wo viel Wandel passiert, viel Fortschritt. Das war eine der wesentlichen Entscheidungen, nach Shanghai zu gehen und auch diesem Hunger gerecht zu werden, die die chinesische Bevölkerung, diesen Drive, diese Energie haben. Natürlich sind auch viele Kunden auch aus Deutschland dorthin gegangen, haben dann auch von uns das auch sehr begrüßt, dass wir ein Teil davon werden, um da zu lernen, um da auch den Markt besser zu verstehen. Das sind eher so rationale Gründe. Die emotionale Gründe waren eben, das war einfach so diese Energie, die damals vor allem zu der Zeit in China entstand, wahnsinnig inspirierend war. Und wir dachten uns, okay, da müsste Phoenix eigentlich sein.
Aber wie ist die Arbeit mit chinesischen Kunden im Unterschied zu der Arbeit mit Kunden anders in Stuttgart?
Anders.
Das kann ich mir denken, aber ich habe auch ein paar Urteile, Vorurteile und habe auch einiges Wissen dazu, aber wie siehst du das?
Also erstmal, egal auf welche Kultur man sich einbegibt, man muss sie umarmen und lieben lernen. Nur dann kann man erfolgreich sein. Es funktioniert nicht, wenn man dann dahin geht und sagt, die Chinesen oder die und die. Also es gibt einfach so viele Schubladen, so viel Vorbehalten und die sind unfair und die wollen immer mehr als sie und so weiter. Also das muss man so ein bisschen zur Seite packen, aber es ist trotzdem so, dass es einfach die Kunden, die Unternehmen, die sind deutlich hierarchischer oft. Die sind deutlich, sehen uns viel mehr als Dienstleister. Die sehen uns teilweise so, wie noch vor 10 Jahren man uns vielleicht in Deutschland gesehen hat. Okay, es gibt einen strategischen Dienstleister und es gibt uns und wir geben den Auftrag und wir schreiben ein Briefing und so weiter. Dann gibt es ein Angebot und dann wird halt danach eben geguckt. So, hier in Deutschland versuchen wir sehr fokussiert mit inhabergeführten Unternehmen zu arbeiten, wo einfach ein Mensch dahinter steht mit viel Mut und viel Vertrauen, mit dem man einfach gemeinsam so ein Unternehmen baut mit Design. Und da auf dem Level sind wir in China noch nicht, so dass diese Verbindung zwischen Unternehmer und Designer so eng ist. Das ist auch nichts Neues hier in Europa, aber ich glaube, das ist schon speziell etwas, was für Europa, für Deutschland steht, dass diese Verbindung zwischen einem Unternehmer, jemand, der Macht hat und Entscheidungsgewalt und Mut, mit dem Designer, jemand, der Einfluss hat, der auch eine gewisse Perspektive bauen kann, und diese Komplementäre, diese zwei Personen, die in sich so eine Wirkung entwickeln können, das ist halt schon sehr speziell. Also ja, dieser altes Beispiel Steve Jobs und der Johnny Ive, also diese Komplementäre, die sind dann wahnsinnig erfüllend. Und das ist das, was mich am meisten erfüllt, mit einem Unternehmer zusammenzuarbeiten. Aber auch da, wo, glaube ich, am besten der Fortschritt passiert und auch am nachhaltigsten der Fortschritt passiert. Und in China muss ich aus meiner Sicht, der nicht eng Teil des Ganzen ist, weil das macht mein Partner Ivan in Shanghai, so mit sehr viel Abstand habe ich das Gefühl, dass da noch mehr die Beziehung herrscht zwischen Dienstleister und Auftraggeber beispielsweise.
Mhm. Franzi, du nickst dazu? Du hast
ja, genau. Was ich nämlich auch sehr spannend fand, jetzt vielleicht auch noch so mit dem bisschen Blick von außen, dass Phoenix ganz klar ein Team ist. Das heißt, wir haben nicht irgendwie einen Standort in Stuttgart und einen Standort in Shanghai und die Teams haben aber nichts miteinander zu tun, sondern es ist ganz, ganz klar vernetzt. Also es gibt jeden Montag einen Austausch über die Projekte, wo sich natürlich dann auch die kulturellen Unterschiede aufzeigen in den Projekten und in der Projektarbeit. Also das fand ich, als ich zu Phoenix gekommen bin, auch sehr interessant, dass da sehr stark auch auf diese Art der Vernetzung geachtet wird.
Das ist natürlich ein sehr interessantes Phänomen. Also da man sah zwei sehr, sehr weit entfernten Standorten in einem, also letztlich in einem Team oder zumindest in den Gedanken eines Teams zu arbeiten. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie das organisiert ist. Also da wäre die Frage sozusagen, wie organisiert ihr diese Kohärenz oder diesen Zusammenhang oder diese?
Das beschäftigt uns momentan sehr, weil wir irgendwann mal zur Diskussion hatten, was machen wir gemeinsam, was machen wir getrennt? Weil das blockiert einen extrem, wenn man ständig sich viel abstimmen muss. Alle treffen sich, alle müssen diskutieren. Also es ist einfach, und man muss einfach eine individuelle Kultur auch zulassen. Also was ist das Common Sense von Phoenix, was einfach in der Gruppe uns unsere Werte repräsentiert, und was lassen wir zu, dass in Shanghai komplett was anderes entsteht? Komplett andere Menschen, andere Kunden, andere Herausforderungen. Also müssen wir dann natürlich auch ganz andere Kulturen auch zulassen. Und auch, wo stimmt man sich ab? Wie lernt man voneinander? Wie kann man Projekte teilen oder auch, wie es uns geht? Wo man einfach global sich trifft. Wir haben viele Formate wie Lunch Talk oder Designforen. Also wir laden viele Menschen ein, zu uns zu kommen, um über den Beruf zu sprechen. Ähnlich wie wir jetzt zusammensitzen, versuchen wir fast jeden Donnerstag jemand einzuladen in irgendeiner Art kreativen Bereich, um einfach darüber zu sprechen. Dann ist immer die Frage, laden wir die Kollegen in Shanghai ein? Das ist aber 16 Uhr, Zeitverschiebung, Sprache. Gut, Sprache ist sowieso Englisch. Also ihr merkt, nicht einfach, und vor allem die Frage, was machen wir gemeinsam? Nicht die Frage, was machen wir getrennt. Trennen ist immer einfach. Zusammenhalten ist herausfordernd, und da trotzdem nicht zu viel Energie liegen zu lassen, dass man dann einfach so dann, weil man die ganze Zeit versucht zusammenzuhalten, einfach nicht anerkennt, vielleicht macht es viel mehr Sinn, das auch alleine mal zu machen.
Weil das Interessante ist ja, was ich jetzt aus allem raushöre, ist, dass bei euch eben diese Kohärenz, die Konsistenz mit einer gleichzeitigen Akzeptanz der Vielfalt so typisch ist.
Total wichtig.
Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie so einen Block zu bauen, so einen Betonkasten, der irgendwie so aussieht.
Es wird auch viel diskutiert dadurch natürlich.
Ja, aber ich meine, es ist aber eben auch so, dass es da, ich meine, diese Frage der Egoismen hatten wir gleich eingangs schon, aber eben auch der Wertschätzung, also der anderen Positionen, das scheint mir hier so ein Grundprinzip zu sein, dass es für euch also eben auch die Arbeit daran eben auch wertgeschätzt wird. Das ist also, dass man daran arbeitet, dass man zusammenhängt, dass man daran arbeitet, dass man zusammen bleibt und gemeinsam denkt, trotz dieser wirklich bizarren Distanz, also zwischen Shanghai und Stuttgart.
Ja, es hat viel natürlich mit Empathie zu tun, und zwar wirklich ohne Filter. Einfach wahrhaftig interessiert und respektvoll den Menschen zu sein, die jetzt nicht jeden Tag dir begegnen, aber man weiß, man ist trotzdem ein Kollege, und auch Interesse zu haben. Und trotzdem eben, na, also es gibt bei uns keinen Applaus für Scheiße. So, also nicht einfach zu sagen, jo, alles gut, tolle Projekte oder toller Gedanke, sondern so, das stört mich jetzt oder ich sehe das anders. Also diese Reibung zuzulassen, ohne jemanden zu verletzen, vor allem auf Abstand noch schlimmer, ne? Mhm. Ah, dann zeigen wir den Stuttgartern gar nichts mehr, ne? Also das ist, hier ist alles gut und die verstehen uns nicht. Und dann wieder sind wir bei der Spaltung. Und Design ist einfach schon, es geht darum, Widersprüche auszuhalten. Es ist nicht schwarz und weiß, es ist immer was dazwischen. Und vor allem, wenn du so Top-Menschen suchst und sehr hohe Talentdichte schaffen möchtest in dem Team, sind nun mal sehr, sehr meinungsstarke Menschen. Die sind von jung an schon meinungsstark. Das ist uns wichtig, dass die Stimme haben, dass sie eine Meinung haben, dass sie einen kritischen Geist haben. Und die zusammenzuhalten, diesen Raum zu bauen, wo sie sich halt bewegen können frei, aber nicht komplett den zerreißen oder zum Explodieren bringen, das ist schon anstrengend. Das Führen dieses Führungsansatz ist schon viel sprechen, viel diskutieren und dann trotzdem, dass es aber was Gutes rauskommt, ist halt.
Aber gerade da finde ich auch wieder so dieses Räume schaffen, Räume geben, ein ganz wichtiges Kriterium, was bei Phoenix auch immer wieder aufgegriffen wird. Also es gibt sehr viele Formate, sowas wie Landstock hast du jetzt schon erwähnt, aber auch wirklich interne Formate wie die Fishbowl-Diskussion zu verschiedenen Themen. Ich weiß nicht, was jetzt die letzte war, da war ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr dabei, aber das finde ich ganz interessant, weil sich natürlich daraus auch eine Kultur im Unternehmen bilden kann.
Ja, das Ganze ist deshalb vor allem so spannend, weil ihr ja er hat einen sehr, sehr hohen Performance in Bezug auf den Output. Ja. Also was dann herauskommt, das ist extrem durchgearbeitet. Es ist extrem logisch. Also gerade im Bereich Systemdesign, also struktureller, großer, systemischer Ansatz, das seid ihr ja besonders stark. Und auf dem Hintergrund finde ich das besonders interessant. Also wie sehr ihr euch darum bemüht, im Grunde das eigene System auch zu entwickeln. Also nicht nur Systeme für Kunden zu schaffen, sondern an der Arbeit an dem eigenen System. Also es ist im Grunde so eine Art intrinsische, also das Bedürfnis, im Grunde sich selbst zu organisieren und ständig zu integrieren. Liege ich da richtig?
Ja, absolut. Vor allem, wenn ich jetzt zurückblicke und die beiden Gründer und die Größe von Phoenix damals, also es war alles ein bisschen überschaubarer. Mhm. Also Andreas und Tom hatte vielleicht maximal jeweils 10 Leute oder 5 Leute, so ein bisschen als Team, und hatten Stammkunden und es war eingespielt und so weiter. Und die waren eigentlich schon zwei Creative Directors, sage ich mal, die einfach so die Linie bestimmt haben. Mit den Kollegen natürlich, aber heute ist es einfach nicht möglich in der Größe und in der Dynamik, die wir haben. Also muss man gucken, dass man Führung in der Breite mehr befähigt, Entscheidungsfähigkeiten mehr befähigt, indem man einfach eher lernt, Fragen zu stellen und die richtigen Antworten zu finden und auch sich eingesteht, wenn man die richtige Antwort gar nicht weiß. Mhm. Auch da zu sagen, ich weiß es noch nicht. Wisst ihr das denn besser? Ich kann das nicht. Kann das jemand hier besser? Weil es geht halt jetzt hier echt um mein Versprechen, um mein Ergebnis. Am Ende muss was Gutes rauskommen, was marktfähig ist, womit unser Kunde und das Unternehmen wirklich was anfangen kann. Am Ende hat sich das Ziel nicht wesentlich verändert. Mhm. Also das, was Designer tun. Aber der Zugang und der Weg dahin hat sich enorm verändert. Und das sind einfach, glaube ich, so einer der Transformationsfaktoren. Wenn wir über Transformation, also eine Veränderung, Verwandlung sprechen, sind die Zugänge und der Weg hat sich verändert. Und auch das Setup der Menschen und des Miteinanders.
Ja, der Weg hat sich verändert, aber der wirklich hohe Qualitätsanspruch ist in jedem Fall geblieben. Und das ist wahrscheinlich auch genau das, wo immer wieder so die Reibung auch entsteht und wo sich das, ja, alles drumherum auch entwickelt. Ja.
Gut, bevor wir jetzt schon bald zu unseren Abschlussfragen kommen müssen, die wir natürlich euch beiden stellen, noch einen Punkt, den ich für ziemlich wichtig halte, nämlich auch die ökonomische Dimension. Also ich habe jetzt mit mehreren Gesprächspartnerinnen schon darüber gesprochen, wie rechnen eigentlich Designstudios ab? Es gibt natürlich das Modell der reinen Royalties, es gibt das Modell der reinen Vergütungen oder eben auch der Stundensätze, also wie eine Anwaltskanzlei. Also nach welchen Prinzipien berechnet ihr? Ich will jetzt nicht die Verträge oder die Summen da hören, sondern nach welchen Prinzipien berechnet ihr eure Leistung gegenüber euren Kunden, Kundinnen?
Da hatte ich übrigens auch mit Alfredo Heberli davon gehabt vor einigen Jahren, weil es natürlich eine andere, ich sag mal, eine andere ein bisschen andere Disziplin ist, ein Autorendesigner mit vier, fünf Leuten, ja. Anderes Thema. Für uns ist wichtig, und das schaffen wir immer wieder auch so durchzukriegen, dass wir ein Arbeits- und ein Verwertungshonorar haben.
Okay.
Also wir werden für die Arbeit bezahlt, und vor allem im Produktdesign, im Industrial Design, sobald der Kunde sagt, okay, wir entwickeln das, wir werden das Produkt marktfähig machen und wir werden daran wahrscheinlich 10 Jahre verdienen, dann möchten wir eben entweder eine Pauschalverwertung haben oder eine Beteiligung am jedem verkauften Produkt.
Es entscheidet sich praktisch in dem Moment, in dem der Kunde sagt, okay, das Ding geht in Serie, dann gibt es praktisch eine Nachverhandlung, oder?
Nein, die Verhandlung gibt es von Anfang an.
Okay.
Also wir gehen sofort mit unserem Geschäftsprinzip rein und versuchen das halt auch so durchzukriegen. Also quasi, dass wir einen Vertrag schließen, dass quasi unser Verwertungshonorar beschließt, dass optimalerweise nach Aufwand verwertet Klar. wird oder abgerechnet wird, weil wir dann in sehr, sehr offenen Aufgaben oder Aufgabenstellung sind, dann mit Ranges anzubieten und nach Aufwand abzurechnen, das ist immer, sage ich mal, optimal. Und das andere Thema ist eben, das Produkt ist erfolgreich, wir überlassen eben die Schutzrechte und auch die IP an das Unternehmen, und das hat auch einen Preis.
Das ist für uns im DDC natürlich auch wichtig, also diese geschäftliche Seite des Designs. Einfach zu sagen, Design ist eben keine Freizeitbeschäftigung, Design ist auch nicht Kunst, sondern Design funktioniert nach eigenen Prinzipien. Also wenn ihr als DDC-Mitglieder oder du jetzt als neues Mitglied auch, für uns ist das sehr wichtig, dass wir diese ökonomische Dimension unserer Arbeit eben auch ganz klar machen und im Grunde auch den jüngeren Leuten, die sich damit teilweise sehr schwer tun, zumindest strukturell mitteilen, also wie man da arbeiten kann. Gut, aber jetzt zu unseren Abschlussfragen. Also ihr wisst ja, die Sendung heißt Was ist gut? Aber also jeder kriegt die Frage gestellt. Franziska, was würdest du denn, mit dir fange ich mal an, Ladies first. Was sagst du, was ist gut, Franziska?
Was ist gut? Ich kenne den Podcast eigentlich, ich habe den auch schon sehr oft gehört. Ich habe mich leider trotzdem nicht im Vorfeld mit der Abschlussfrage beschäftigt, fällt mir gerade auf. Ich würde das natürlich auf das Design beziehen, weil wir das ja als Kernthema hier gewählt haben. Was ist gut im Design, definiert wahrscheinlich jeder und jede für sich selbst. Um nochmal zu der Frage direkt davor zu kommen, Design ist natürlich kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder kann sich vom Nail-Designer und so weiter eben Designer nennen. Von daher ist es sehr gut und lohnenswert, das Gute im Design durch entsprechende Wettbewerbe und Vergleiche und so weiter kenntlich zu machen, würde ich sagen.
Wunderbar. Andreas, was würdest du? Du hast ja jetzt schon mal eine Vorlage von Franzi und du hast dich vielleicht auch damit beschäftigt, dass diese Frage kommt.
Also für mich ist etwas gut, wenn es für Menschen und mit Menschen gemacht und gestaltet wird. Und das mit Menschen würde ich ein bisschen herausheben, dass wir nicht in einem stillen Kämmerlein sitzen und etwas entwickeln und hoffen, dass die Menschen das lieben, das, was man da macht. Und das ist eigentlich extrem erfüllend in unserem Beruf, sondern zunehmenderweise mit Menschen etwas zu gestalten. Das ist gut für mich.
Vielen herzlichen Dank. Also das ist, das können wir vielleicht sogar zum Titel machen, Design mit Menschen gemacht. Ich bin sehr froh, dass ihr da wart, weil das waren jetzt sozusagen, Franzi, für dich im Grunde irgendwie nach diesem Ausstieg und einen neuen Einstieg, ist auch eine schöne Brücke hier, die Sendung.
Ja, eine schöne Retrospektive irgendwie.
Genau. Und Andreas, hier bin ich natürlich sehr dankbar auch für diese Blicke über diese lange Zeit, diese Entwicklung des Unternehmens. Also wir haben ja angefangen mit dir als Praktikant sozusagen, also bis hin zu dieser internationalen Dimension und auch dieser Größenordnung, dieser Wucht und Gewalt auch, die so eine Firma dann annimmt und auch die Macht, die sie letztlich entwickelt in Bezug auf Stilfragen, Lösungen, die man draußen sieht, die andere wahrnehmen, die auch als Benchmark gelten. Also vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Das waren Franziska Warnke und Andreas Diefenbach zum Thema, wie transformiert, verändert, ja, wie designt man eine Designagentur. In der kommenden Woche sprechen wir dann mit Hannah Harris. Sie ist Design-CEO einer Stadt. Ja, so etwas gibt es in Finnlands Hauptstadt Helsinki nämlich. Was das mit der WDO, der World Design Organisation und der Ernennung als World Design Capital 2012 und schließlich mit Frankfurt-Rhein-Main 2026 zu tun hat, dazu erfahrt ihr mehr in unserer 191. Folge. Übrigens werden wir das erste Mal parallel auch eine Videoaufzeichnung online stellen. Bis dahin wünschen wir euch, wie immer, alles Gute und eine kreative Woche. Vielleicht auch unter dem Motto Always Day One.